wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Geht es euch gut? Ja? Ihr habt eine schöne Ausstrahlung, das ist schön. Ich muss mir das überlegen, wenn ich das Alter sehe, was für eine Geschichte man erzählen sollte. Wie alt bist du denn?
10.
Und du?
8.
Wie alt bist du? 3. Und du? 6. Okay. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von einem Jungen, der heißt Timon. Von euch heißt niemand Timon, oder? Nein. Timon. Timon ist ein Junge und er ist in der ehemaligen, oder in der UdSSR, also im russischen Bereich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aufgewachsen. Auf jeden Fall war es zu der damaligen Zeit so, dass es schwer war, seinen Glauben zu bezeugen. Und Timons Vater war Missionar und Evangelist. Und weil er das war, wurde er ins Gefängnis geschmissen. Also kam ins Gefängnis. Und die Mutter musste dann alleine mit ihren 2 Söhnen, dem Timon, er war der Ältere, und dem Wladimir, er war der Jüngere, aufwachsen. Timon ist ein interessanter Junge. Sie haben jeden Tag Familienandacht, sie beten jeden Abend gemeinsam. Und als Timon 5 Jahre alt war, Timon ist 5 Jahre alt, weiß er, in der Küche, oben im Schrank haben wir eine große Tafel Schokolade. Wofür ist Schokolade gut? Zum Essen, Dankeschön. Also in Schweinfurt, als ich die Geschichte erzählt habe, haben die Kinder gesagt, zum Wegschmeißen, macht dir die Zähne kaputt. Das fand ich interessant. Zum Essen, ja. Ist viel Zucker drin. Ne? Timon wusste, Schokolade schmeckt gut. Es wurde spät, die ganze Familie war schlafen und Timon ist aufgestanden und ging zu dem Küchenschrank, hat sich einen Stuhl genommen, damit er hochkam und hat die Schokolade genommen. Was meint ihr, was Timon getan hat? Ja.
Er hat sie gegessen.
Nicht ganz, aber er hat was davon gegessen. Aber bevor er das tat, hat eine Stimme in ihm zu ihm gesagt, lass das bleiben, Timon, die Schokolade gehört nicht dir, die Schokolade gehört der Familie. Heimliche Dinge sollten nicht getan werden. Heimliche Dinge sollten wir lassen. Timon hat sich überlegt, naja, ich muss die Schokolade ja nur ein Stückweise essen. Ich lasse einfach etwas übrig. Ich esse nur einen Teil der Schokolade. Gesagt, getan. Timon aß einen Teil der Schokolade und ging ins Bett. Er hat die Nacht schlecht geschlafen. Er hat sich Gedanken gemacht. Timon, warum hast du das getan? Du hättest es bleiben lassen. Bekenne es deiner Mutter. 3 Jahre später, oder 4 Jahre später, Timon ist in der 3. Klasse, wahrscheinlich so 9 Jahre alt. Und er weiß, dass seine Freunde jeden Tag nach der Schule Eis essen. Schmeckt Eis gut? Ja, Eis ist was Leckeres. Eine Kugel Eis hat 15 Kopeken, ist das richtig? Ja, 15 Kopeken gekostet. 15 Kopeken ist nicht viel Geld, ist wenig Geld. Aber, da der Vater im Gefängnis war, hatte die Familie auch wenig Geld. Timon fragt dann eines Tages die Mutter vor der Abendandacht, Mama, kann ich Geld haben, 15 Kopeken für eine Kugel Eis morgen? Meine Klassenkameraden essen jeden Tag, meine Freunde. Und ich stehe immer dabei, ohne Eis. Kaum hat er das gesagt, sagt Wladimir, ich will auch Eis essen. Timon erwidert, du bist krank, du hast Schnupfen. Du brauchst kein Eis. Und er fängt an zu weinen, der Wladimir. Und die Mama sagt, Schluss jetzt, ihr beiden. Keiner von euch bekommt ein Eis. Wir haben wenig Geld. Keiner bekommt ein Eis. Timon wusste, die Mama hat eine Schublade. Du bist nicht krank. Ich habe auch kein Eis dabei heute. Timon weiß, in der Schublade hat die Mama Geld. Geld. Nämlich einen Behälter. Und dort wirft sie immer ihre Münzen rein. Bei Abend wieder, nachdem alle im Bett sind, geht er zu der Schublade, zieht sie auf und Timon nimmt sich 15 Kopeken heraus. Sollte man das machen? Gefährlich. Timon nimmt die 15 Kopeken und isst am nächsten Tag nach der Schule mit seinen Freunden eine Kugel Eis. Sie schmeckt zwar gut, aber so richtig genießen fällt ihm sehr schwer, weil sein Gewissen ihm sagt, du hast Geld gestohlen. Er wiederholt das öfters und nach einiger Zeit merkt er, nachdem er die Schublade öffnet, Es sind nur noch zwei Münzen drin. Eine 10 und eine 15-Kopeken-Münze. Da sagt sie, oh nein, wenn ich jetzt noch eine Münze nehme, dann wird es der Mutter auffallen. Dann wird Mama merken, dass hier jemand Geld weggenommen hat. Aber er hadert mit sich, also er kämpft und weiß, wie gut das Eis schmeckt. Er hat das schon so oft getan. Es ist noch nie was passiert. Er nimmt die 15-Kopeken-Münze und isst wieder Eis. Am Abend ist Familienandacht. Und die Mutter sagt nach der Andacht vor dem Gebet, Timon, Wladimir, mir fehlt Geld. Ich hatte in der Schublade noch zwei Münzen, eine 15-Kopeken- und eine 10-Kopeken-Münze. Nun ist nur noch die 10-Kopeken-Münze da. Timon, hast du die Münze genommen? Timon sagt, nein, ich habe die Münze nicht genommen. Wladimir, hast du die Münze genommen? Nein, ich habe die Münze auch nicht genommen, sagt Wladimir. Dann sagt die Mutter, gut, dann lasst uns gemeinsam beten. Was meint ihr, wie es dem Timon bei dem Gebet ging? Ja. Nicht gut? Was meinst du? Wie ging es dem Timon beim Gebet? Er hat die Münzen immer genommen. Ja. Nochmal. Er konnte schwer beten. Ne? Es fiel ihm richtig schwer zu beten. Er hat nur Amen gesagt am Schluss, aber wirklich beten konnte Timon gar nicht. Timon wurde später krank, noch im selben Jahr. Er kam ins Krankenhaus, er hat eine Lungenentzündung bekommen, so eine Pneumonie. Ne? Und Timon musste ins Krankenhaus. Damals war es noch so, dass im Krankenhaus gab es kein Essen, sondern die Familie, die Verwandtschaft musste sich darum kümmern, dass die Person, die krank ist, im Krankenhaus Essen bekommt. So hat ihn jeden Tag die Mutter besucht und hat ihm Essen gebracht. Und jeden Tag hat es ihn gedrängt, bekenne, Timon, sage deiner Mutter, dass du die Münzen genommen hast. Sage deiner Mutter, dass du vor 3-4 Jahren die Schokolade gegessen hast. Und Timon hat sich dann vorgenommen, ja, morgen werde ich es der Mama sagen. Und so ging es jeden Tag, nachdem sie gegangen war, morgen sage ich es ihr wieder. Eines Tages kam die Mutter ihn besuchen und sagt, du kennst doch Thomas. Und Timon wusste, wer Thomas war. Thomas war ein junger Mann aus der Gemeinde und Thomas hat sehr gut Gitarre spielen können. Und Timon bewunderte den Thomas immer sehr, denn er konnte zwar gut Gitarre spielen, er war gläubig, aber er war kein bisschen stolz darauf. Kein bisschen stolz. Und die Mutter sagt, Thomas ist gestorben. Und das war für Timon ein Schock. Er hat sich gleich die Frage gestellt, was wird passieren, wenn ich sterbe? Ich habe noch nicht mal bekannt, was ich getan habe. Ich habe meine Mutter nicht um Vergebung gebeten. Es geht ihm sehr nach. Er wird wieder gesund, kommt nach Hause und schon am ersten Abend zu Hause, er kann nicht schlafen, er soll am nächsten Tag in die Schule gehen. So steht er nachts auf, geht zum Bett der Mutter und sagt, Mama, ich habe die Schokolade vor 3-4 Jahren gegessen. Ich habe das Geld aus deinem Schubfach genommen. Die Mutter wacht auf, noch ganz verschlafen. Timon, was ist los? Und er sagt wieder, ich habe die Schokolade genommen, ich habe das Geld genommen. Und dann sagt die Mutter, was sagt wohl die Mutter? Oder was wird die Mutter wohl machen? Wisst ihr, was ein Teppichklopfer ist? Wofür ist ein Teppichklopfer gut? Um Teppiche auszuklopfen, ganz genau. Den hat die Mutter nicht benutzt. Wofür sind Kochlöffel gut? Zum Kochen, ganz genau. Die Mutter hat Kochlöffel nur zum Kochen benutzt. Die Mutter hat zum Timon gesagt, Timon, das ist gut, dass du mir das sagst. Es ist kein Wunder, dass du wache Nächte verbringst. Es ist kein Wunder, dass dein Gewissen dich belastet. Komm, lass uns gemeinsam beten. Und sie beten gemeinsam. Timon legt alles vor Gott und kann die Nacht auch schlafen. Am nächsten Morgen wacht er auf und merkt, ich habe meinem Bruder Unrecht getan. Ich habe meine Schwester, er hat mittlerweile noch eine Schwester bekommen, geärgert. Er ist zu ihnen hingegangen, hat es den Geschwistern bekannt und er hat es vor Gott gebracht. Als er wieder in die Schule ging, hat er sich erinnert, vor einer Woche habe ich in einer Mathematik-Schulaufgabe abgeschrieben und da hat der Banknachbar zu ihm gesagt, du bist doch ein Christ, wie kannst du so etwas tun? Timon ging zum Lehrer und hat ihn gebeten, darf ich die Klausur noch einmal nachschreiben. Ich habe damals abgeschaut. Er durfte sie nachschreiben. Die Mutter war an einem Abend im Gottesdienst und Timon war allein zu Hause und ihm kam immer mehr in Gedanken, was habe ich eigentlich getan? Hier war ich frech zu meinem Bruder, hier war ich unfreundlich zu meinem Freund, hier habe ich nicht geteilt. Und er hat alles aufgeschrieben auf einen Zettel und er war richtig traurig darüber. Am Abend kam die Mutter nach Hause und sagt, Timon, was ist los mit dir? Du siehst so traurig aus. Und Timon fängt an zu weinen, gibt der Mama den Zettel und schaut, hier, was bin ich nur für ein böser Mensch? Kann Christus Jesus mir überhaupt vergeben? Bin ich überhaupt gerettet? Komme ich in den Himmel? Und die Mutter schaut sich das an und sagt, was sagt sie wohl? Sie sagt, wunderbar, Timon, dass du das siehst. Das zeigt, dass der Herr, unser Heiland Jesus Christus, dir ein neues Herz gegeben hat. Dir tut Sünde weh. Komm, lass es uns erneut bekennen vor Gott und lebe dein Leben mit Christus Jesus. Timon war noch so jung. Es ist eine wahre Geschichte. Ich wünsche euch, dass ihr die gleiche Erfahrung macht, dass ihr nicht zurückhaltet, sondern wenn ihr einen Fehler begeht, geht zu euren Eltern, geht zu euren Geschwistern, redet mit ihnen und bringt es vor Gott dar. Denn er ist gewillt, euch zu vergeben. Timon hatte ein neues Herz. Und Gott möchte auch euch ein neues Herz geben. Das war meine Geschichte für euch. Ihr dürft wieder zu euren Eltern gehen. Ich bringe euch Grüße aus meiner Gemeinde in Schweinfurt mit. Ich habe gehört, dass der Roland, Bruder Galewski, bei euch nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag, oder zeitnah Gesundheitsvorträge halten wird. Das ist schön, das ist wertvoll. Wir sollten wirklich lernen, unser Evangelium mit Gesundheit zu verbinden. Ich habe mir lange überlegt, worüber soll ich predigen in Bamberg? Ich war immer so unsicher, ich wollte erst das predigen, dann das. Ich habe es im Gebet vor Gott gebracht. Letzten Endes habe ich mich heute Morgen mal hingesetzt und die Predigt geschrieben. Und ich freue mich so sehr, das Thema mit euch zu teilen. Doch bevor ich das tue, möchte ich euch noch mal einladen, zum Gebet aufzustehen. Unser Heiland in den Himmeln, welch herrliches Vorrecht ist es, am Sabbattag nicht allein zusammenzukommen, nicht allein dir die Ehre zu geben, sondern zu hören, was du uns als deinem Adventvolk zu sagen hast. Darum bitten wir dich ernstlich, lass uns stille werden vor dir, um zu hören dein Wort. Bewahre mich vor törichter Rede, dass ich nicht aus mir heraus, sondern das verkündige, was du zu sagen hast. Hilf uns, dass du wirklich in unserer Mitte bist. Hilf uns, alles abzulegen, was uns von dir trennt und trennen könnte. Halte den bösen Satan fern von hier und füll diesen Raum mit Freude und durch die Gegenwart deiner heiligen Engel. Danke, dass du unser Gott bist und danke, dass du bald wiederkommen wirst. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Wir nennen uns Christen. Wir nennen uns auch Siebenten-Tags-Adventisten. Und somit stellt sich mir die Frage, weil wir ja Nachfolger Christi sind und wir dafür bekannt sind, dass wir viel predigen. Deswegen stellt sich mir die Frage, was hat Christus Jesus eigentlich gepredigt? Was war das Thema der Predigt unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus? Habt ihr Ideen, habt ihr Vorstellungen? Wir studieren ja im Moment das Matthäus-Evangelium. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir das Lukas-Evangelium studiert. Was hat Christus Jesus gepredigt? Die Bergpredigt, okay. Was war das Hauptthema der Lehre Jesu? Das Reich Gottes. Weil wir Adventisten sind und ein Volk des Buches, wollen wir das belegen können. Weiß jemand von euch, wo Christus Jesus über das Reich Gottes spricht? Wir hatten es heute erst in der Sabbatschule. Als es um die Vergebung ging, ja, da hat Christus auch eine Geschichte erzählt. Und die Einleitung war das Reich Gottes. Ja. Christus hat viel in Gleichnissen erzählt, viel in Bildern gesprochen, um dem Volk, wie auch seinen Jüngern, das Reich Gottes verständlich zu machen. Lasst uns ein paar Beispiele betrachten, in denen uns sehr deutlich wird, dass Christus Jesus über das Reich Gottes gepredigt hat. Zum Beispiel Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Wir wissen bestimmt, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Und interessant ist zu wissen, dass sobald Johannes der Täufer aufhörte, Jesus damit anfing. Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Was hat Johannes der Täufer gepredigt? Tut Buße und? Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Was predigt Jesus in Vers 14? Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium von dem Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Evangelium vom Reich Gottes. Ein anderes Beispiel finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, haben wir erst studiert. Jesus gibt den Jüngern Anweisungen, bevor den 70 oder 72 Jüngern Anweisungen, bevor er sie aussendet. Und er sagt ihnen genau, wie sie umgehen sollen, je nachdem, wie die Menschen sie aufnehmen. Und hier haben wir ein Beispiel. Sie wurden abgelehnt und wie sie damit umgehen sollten. Lukas Evangelium, Kapitel 10, Vers 11. Es geht darum, sie wurden abgelehnt und wie sie jetzt handeln. Und sie sagen, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch von der Kleidung. Doch sollt ihr eines wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ja, euren Stadtstaub auf euch hinein abschütteln, aber eines sollt ihr wissen, dass euch das Reich Gottes nahe gewesen ist. Das war ein Auftrag, mit dem Jesus die Jünger sandte. Ein anderes Beispiel, das sehr markant ist, findet sich im Lukas-Evangelium ebenfalls, Kapitel 4 müsste das sein. Lukas 4, Vers 42 und 43. Jesus lehrte, Jesus heilte, er hat das immer verbunden. Jesus trieb sogar böse Geister aus. Und früh am Morgen macht er sich auf, geht an eine einsame Stätte, nimmt sich etwas vor und das Volk geht ihm nach, möchte ihn aufhalten und sagt, hier in Vers 42 lesen wir das, als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Und er antwortet in Vers 43, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch in den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Vers 44, und verkündigte in den Synagogen von Galiläa. Jesus verstand seinen Auftrag darin, dass er gesandt ist, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. In den vier Evangelien kommt das Reich Gottes insgesamt 96 Mal was vor. 96 Mal vor. 96 Mal gebraucht Johannes das Reich Gottes, ja. In verschiedenster, nicht Jesus Christus, das Reich Gottes in verschiedenster Art und Weise. Aber die Frage, die sich mir jetzt stellt, was ist denn das Himmelreich? Was ist das Evangelium vom Reich Gottes? Ich habe öfters Patienten, die sehr offensichtlich im Sterben liegen. Manchmal weiß ich, es sind nur noch Minuten. Das ist die Frage, wie mache ich sie noch vertraut mit dem Evangelium vom Reich Gottes? Wie kann ich diesen Menschen noch Hoffnung geben? Als ich in Waldfriede war, im Krankenhaus in Berlin, hatte ich Patienten, die wirklich Angst hatten vor der Operation. Und ich habe sie runtergebracht zum OP und habe im Aufzug gesagt, soll ich mit ihnen beten? Ja, beten Sie mit mir. Ich habe mit dieser Person gebetet. Nachdem die Person zurück war, hat sie mir gesagt, ich möchte Ihnen ein was sagen. Ich bin eigentlich nicht gläubig, ich bin Atheist. Aber das Gebet war so, so gut. So gut. Wie machen wir Menschen mit dem Evangelium vertraut vom Reich Gottes? Wenn ich selber kein Verständnis habe, was ist das Reich Gottes? Wenn ich selber nicht inwendig an mir erlebt habe, wie soll ich es weitergeben? Paulus gibt eine sehr schöne Definition vom Reich Gottes. Und dieser Bibelvers, der ist euch gewiss allen bekannt. Er ist so ziemlich Teil jeder Evangelisation. Ich predige auch sehr gerne über ihn. Er findet sich im, ich sage gerne Römer-Evangelium, im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17. Meines Erachtens ist nicht ohne Grund der Römerbrief an erster Stelle. Römer 14, Vers 17. Das ist ein Vers, wenn wir ihn noch nicht auswendig wissen, haben wir das Vorrecht, ihn zu lernen und ihn zu erfahren. Paulus sagt zuerst in Römer 14, Vers 17, was das Reich Gottes eben nicht ist. Und hier lesen wir, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das heißt nicht, dass es nicht dazugehört. Aber es besteht nicht in erster Linie aus Gesundheitsbotschaft, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden, wie auch Freude in dem Heiligen Geist. Im Griechischen wird besser deutlich, dass dieses in dem Heiligen Geist sich nicht allein auf die Freude bezieht, sondern genauso auf die Gerechtigkeit im Heiligen Geist, wie auch auf den Frieden im Heiligen Geist. Meine Frage, was bedeutet Gerechtigkeit? Was bedeutet Gerechtigkeit? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Gerecht leben. Was bedeutet gerecht zu leben? Leben nach den Geboten Gottes. Okay. Nach seiner Gerechtigkeit. Okay. Stell mir die Frage, wenn es ein Reich Gottes gibt, gibt es auch ein anderes Reich? Reich der Finsternis, genau, wir haben es erst studiert im Matthäus-Evangelium, nicht wahr? Als die Gelehrten Jesus vorwarfen, als er böse Geister austrieb, du musst der Beelzebul sein, ja, der Oberste, denn ja, wie willst du sonst austreiben? Und Jesus erzählt dann diese Begebenheit, ja, wie soll das zum Ziel führen? Wie soll jemand gewinnen? Wie soll ein Haus oder ein Kriegsherr gewinnen, wenn sie selber uneins untereinander sind? Wenn sie uneins im Reich der Finsternis wären, sagt Jesus, das würde nicht funktionieren. Das war ein falscher Vorwurf. Also es gibt ein Reich der Finsternis. Okay, wenn wir Gerechtigkeit auf der einen Seite haben, im Reich Gottes, was haben wir wohl im Reich Satans, im Reich der Finsternis? Ungerechtigkeit, okay. Was ist die Ungerechtigkeit? Ihr seid noch ein bisschen müde. Erster Johannesbrief. Kapitel 3, Vers 4. Ellen White hat an einer Stelle geschrieben, dass das die einzige Definition der Bibel ist über Sünde. 1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde ist die Ungerechtigkeit. Auf der einen Seite haben wir Gerechtigkeit im Heiligen Geist, auf der anderen Seite haben wir Leben in Sünde. Frieden im Reiche Gottes. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Ich kenne das Johannesevangelium. Was haben wir auf der anderen Seite im Reich der Finsternis? Okay. Wir sollten Unfrieden. Wir sollten in dem Bewusstsein stehen, leben mehr Menschen im Reich Gottes oder leben eigentlich mehr Menschen im Reich der Finsternis? Es ist offensichtlich, dass mehr im Reich der Finsternis leben. Also stellt sich mir die Frage, wenn wir auf der einen Seite Gerechtigkeit haben und auf der einen Seite, anderen Seite Ungerechtigkeit. Was ist attraktiver? Gerechtigkeit. Ist attraktiver, Frieden zu haben, oder ist es attraktiver, Unfrieden zu haben? Zwietracht, Spaltung, Streit, Unharmonie. Ist nicht gerade attraktiv. Im Reich Gottes haben wir Freude. Was haben wir im Reich der Finsternis? Trauer, Ängste, okay. Ich kenne Menschen, die in der Welt leben, die recht fröhlich aussehen. Im Reich der Finsternis haben wir letzten Endes Freude an der Sünde. Und das, ich gehe davon aus, dass es nicht schwer ist, das nachzuvollziehen. Ja? Der Mensch würde nicht sündigen, wenn sie nicht verlockend wäre, die Sünde. Der Mensch würde nicht sündigen, wenn die Sünde nicht einen Reiz hätte. Freude an der Sünde. Die Frage, die sich mir stellt, in welchem Reich lebe ich und in welchem Reich will ich sein? Welchen Status haben wir denn im Reich Gottes? Welchen Rang hat ein Mensch, der im Reich Gottes lebt? Ein Sohn Gottes, ein Königskind, ein priesterliches Geschlecht, ja? Petrus schreibt sehr schön darüber. Oder auch in 2. Mose lesen wir davon. Was kann ein König tun? Ein König ist frei, hinzugehen, wohin er möchte. Welchen Rang haben wir im Reich der Finsternis? Im Reich des Satans? Jesus sagt in Johannes 8, Vers 33 oder 31 oder 34, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Im Reich des Satans sind wir Sklaven. Ist ein Sklave frei zu tun und zu lassen, was er möchte? Keineswegs. Ist es leicht, vom Reich Gottes den Schritt zu gehen, einfach mal ein bisschen sündigen? Es ist uns möglich. Aber es ist schwerer, den Schritt zu gehen, aus Banden der Sünde hinüberzutreten in das Reich Gottes. Aber es ist nicht unmöglich. Wir haben heute das Thema der Vergebung studiert. Wir haben zwei große Städte in der Bibel. Die eine Stadt nennt sich Jerusalem, die sehr oft gebraucht wird, auch als Bild für die Stadt Gottes. Ja? Auf der anderen Seite haben wir Babylon. Babylon finden wir in der Offenbarung, finden wir in 1. Mose Kapitel 10, ne? Nimrod baut Babel, Turm baut zu Babel. Wir haben Jeremia studiert, dort geht es auch viel um Babylon. Daniel war im babylonischen Reich. Hesekiel war auch in der babylonischen Gefangenschaft. Die Bibel ist voll von diesen beiden Städten, die sich gegenüberstehen. Die eine steht für Erlösung und die andere für Fall, für Gericht. Babylon. Die Frage, die sich mir stellt, wie kam Babylon eigentlich zu Fall? Das antike Babylon. Das Babylon, dessen König und Herrscher Nebukadnezar war. Wie kam Babylon zu Fall? Weiß das jemand? Ja, das war der Vorwurf dem König Nebukadnezar, ja. Und er durfte sich von Gras ernähren, ja. Aber damit war Babylon noch nicht an ein anderes Weltreich übergeben, Medo-Persien. Was geschah, dass die Medo-Perser Babylon eingenommen haben? Sie waren hochmütig, ja, sie haben die Tore oben gelassen. Aber wie konnte Babylon die Festung eingenommen werden? Genau. Sie haben das Wasser umgeleitet und da sie die Tore nicht runterließen, konnten sie durchmarschieren bei Nacht. Ja, ihr kennt Daniel Kapitel 6, müsste das sein. Was lesen wir in Offenbarung 17 über Babylon? Babylon war am großen Strom Euphrat, das antike Babylon. Das ist interessant, lasst uns mal schauen in Offenbarung Kapitel 17, Vers 15, ein ganz bekannter Vers, der uns eine Auslegung gibt über die Hure Babylon, die an vielen Wassern sitzt. Und hier wird gesagt in Offenbarung 17, Vers 15, was die Wasser sind. Lasst uns mal schauen, was wir hier lesen können. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Könnte es sein, dass das Babylon der Endzeit zu Fall kommt, wenn sich Völker, Nationen, Sprachen, also Menschen, abwenden von Babylon? Im folgenden Kapitel, Kapitel 18, lesen wir das Gericht über die Hure Babylon. Das ist sehr, sehr interessant, denn dort sind auf einmal die, die vorher in Babylon lebten, gegen Babylon. Das Blöde ist nur, dass die meisten merkten, wir wurden betrogen. Und dort war es zu spät. Okay, sein Wasserstrom wurde umgelenkt. Das Babylon der Endzeit wird wohl zu Fall kommen, wenn es seine Menschen verliert, die Wasser, an denen es sitzt. Was ist für uns das Wasser? Jetzt als Adventvolk. Was ist für uns das Wasser? Jesus predigt öfters oder benutzt das Thema Wasser in mehreren Versen. Wasser des Lebens, ja? Lasst uns mal schauen in die Geschichte, welche wir finden im Johannesevangelium, Kapitel 4. Johannesevangelium ist sehr spannend, das lohnt sich wirklich auswendig zu lernen. Das ist sensationell. Johannes Kapitel 4. Ganz bekannte Begebenheit, die ersten Verse, in denen Jesus viel unterwegs war. Er bleibt am Jakobsbrunnen, die Jünger gehen einkaufen und es kommt eine Frau, keine Jüdin, eine Samariterin, nicht aus Jerusalem, sondern aus einer heidnischen Stadt, aus einem Babylon, jetzt im Bild gesprochen. Und hier bittet Jesus sie, gib mir zu trinken, ja, gib mir Wasser. Lass uns mal lesen die Verse 10 bis einschließlich 14. Hier lesen wir Johannes 4, 10 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, Klammer auf, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3, Klammer zu. Ewiges Leben, Gott erkennen. Wenn du erkennen würdest, die Gabe Gottes, und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm in Vers 11, Herr, du hast ja keinen Eimer. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen wie auch seinem Vieh? Vers 13, Jesus antwortete ihr und sprach, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, welches ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Ja, das mein Volk tut eine zwiefache Sünde, haben wir gelesen in Jeremia. Mich, die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig oder löchrig sind. Eine zwiefache, eine doppelte Sünde. Hier sagt Jesus, jeder, der mich bittet, dem werde ich ein Leben, ein Wasser geben, ein Leben geben, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und ihn wird nimmermehr dürsten. Das ist das Wasser des Adventvolkes. Das ist unser täglich Brot. Das ist ein Vorrecht. Wissen wir es zu schätzen? Was hat das jetzt mit Babylon zu tun? Ich finde das ziemlich interessant, wie die Frau reagiert, nachdem sie dieses Wasser erhält. Lasst uns mal schauen. In Vers 18, was hier passiert. Vers 18, Johannes 4, Vers 18. Wir lesen, dass Jesus der Frau sagt, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und sie sagt, nee, er sagt zu ihr, da hast du die Wahrheit gesprochen. Weil er fragte sie, wer ist dein Mann? Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt ihr, 5 Männer hast du gehabt, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Was lesen wir in Johannes 17, Vers 17? Johannes 17, Vers 17, ganz bekannter Vers. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Hier kommen Worte aus dem Munde Jesu und sie sind Wahrheit. Und die Frau wird darin geheiligt. Ja, wir studieren bald in der Sabbatschule Matthäus 26. Ich freue mich schon drauf. Was steht in Vers 73? Petrus, das ist sensationell. Petrus verleugnet Christus Jesus und die Frau sagt, du musst ein Jünger Jesu sein, denn deine Sprache, deine Stimme, deine Wortwahl verrät es. Wenn wir mit Christus leben, lässt es uns nicht unbeeinflusst. Ja, heute die Sabbatschule ging auch darum, besonders in der Einleitung, dass unser Umfeld Einfluss auf uns ausübt. Welches Umfeld wählen wir? Okay, die Frau wird tatsächlich geheiligt. Eine Heiligung geschieht bei der Frau am Jakobsbrunnen, die vorher aus einer heidnischen Stadt, aus einem Babylon hinauskam. Sie wird geheiligt zu Jesu Füßen. Was geschieht dann? Wir können weiterlesen, dass die Frau zurückgeht in die heidnische Stadt. Und was tut sie dort? Lasst uns schauen in Vers 28. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Also was hat sie als zweites? Sie wurde geheiligt. Sie ging hinaus, wurde geheiligt. Sie geht zurück und spricht und erzählt, ja. Sie verkündet, was sie selbst erlebt hat. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ja, geheiligt. Ob dieser nicht der Christus ist. Und eine Frucht kommt heraus. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Das antike Babylon fiel, indem es verlor seinen Wasserzufluss und sie unten durch konnten. Hier ist eine Frau, die eigentlich heidnisch ist, die verstritten war, Samariter und Juden, sie waren verstritten. Und dennoch, sie kommt zu Jesus, Jesus spricht mit ihr, sie merkt, er ist der Christus, sie geht in die Stadt und die Wasserströme der Stadt verlassen die Stadt. Sie gehen hinaus zu Jesus und interessant ist, wie es weitergeht. Denn wir wissen, dass in Offenbarung nach der Sammlung das Gericht kommt. Bereit zur Ernte heißt es, ja. Ich kenne die ganzen Kapitel in der Offenbarung. Und in der Schlachterbibel ist jetzt überschrieben, Vers 31 in Johannes 4, das weiße Erntefeld. Ja? Die Jünger kommen zurück. Jesus sagt, ich hatte schon meine Speise. Die Jünger verstehen nicht so richtig. Und Jesus sagt, seht, die Felder sind reif zur Ernte. Doch was kam dort? Ja? Die Frau kam, und das beschreibt Schwester Weid im Leben Jesu, sehr interessant. Die Frau kam und im Schlepptau die Volksmassen dieser Stadt. Und Jesus sagt, schaut, Ernte. Wir haben jetzt nicht Esszeit, sondern wir haben jetzt Erntezeit. Sehr interessant, sehr interessant. Die Leute gehen aus der Stadt hinaus. Was lesen wir in Jesaja Kapitel 60? Es war vor nicht allzu langer Zeit unsere Jahreslosung. In Jesaja Kapitel 60, dieser bekannte Vers 1, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Zu wem spricht Gott hier? Zu seinem Volk, zu Jerusalem. Zu Jerusalem, ja. Denn in dem Kapitel geht es um die Wiederherstellung Jerusalems. Interessant, weil wir wissen, Jerusalem steht für das Reich Gottes. Und wir wissen, Babylon steht eben für ein anderes Reich. Und es gibt letzten Endes nur diese zwei Reiche. Darum dürfen wir uns ja auch entscheiden, wo wir leben wollen. Aber hier, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Die Frau hat begriffen, hier ist jemand, der hat wirklich Wasser zu geben, das meinen Durst stillt. Und sie hat sich aufgemacht, geheiligt und kam zurück mit Ernte, so wie Jesus es sagt. Heiden aus Babylon kommen nach Jerusalem. Und Babylon fällt. Lass uns mal schauen in Jesaja Kapitel 2. Hier ist ganz klar gesagt, Ende der Zeit. Es war eine richtige Freude, heute Morgen um 5 die Bibel zu studieren, ja? Jesaja Kapitel 2. Das Wort in Vers 1, das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Es geht um Jerusalem, ja? Ja, es wird geschehen am Ende der Tage. Das heißt, am Ende der Zeit. Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge. Übrigens, Jerusalem stand auf dem Berg Zion und auf dem Gipfel des Berges stand das Heiligtum. Ja. Dieser Berg, die Spitze des Berges, wird hoch erhaben sein über alle Berge. Noch eine Klammer auf. Als das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft kam, wer zerstörte das Heiligtum? Die Babylonier. Das ist eine Warnung an uns als Adventvolk. Wir sollten nicht zu nahe an Babylon kommen, denn sie wollen unser Heiligtum kaputt machen. Und es war ein Kampf, dieses Heiligtum wieder aufzubauen. Weil als das Volk aus der Gefangenschaft zurückkam, wollten sie erstmal ihre eigenen Häuser bauen. Aber wir kennen die kleinen Propheten. Sie wurden gemahnt, sie waren gehorsam und Gott hat sie überreich gesegnet. Doch Satan hat an einer anderen Stelle angesetzt und hat sie dazu geführt, dass sie Opfer brachten, die krank waren, die fehlerhaft waren, sodass sie nicht mehr verstehen konnten, worauf das Heiligtum in der Erlösung hinweisen sollte. Und wieder, wir können in Maleachi zum Beispiel, Kapitel 2, diese Mahnungen studieren, ja. Satan war es sehr wichtig, Heiligtumslehre kaputt zu machen. Eine Warnung für uns. Klammer wieder zu. Okay, Vers 2 nochmal. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Alle Heiden werden zu ihm strömen. Ja, wir stellen oft die Frage, was können wir tun, um Menschen zu erreichen. Hier heißt es, die Heiden werden zu uns strömen. Haben wir dann Antworten? Das ist eine Frage, ja? Können wir ihnen sagen, was Gerechtigkeit, Frieden und Freude in dem Heiligen Geist bedeutet? Die Werte des Himmels, die Werte Jerusalems, nicht Babylons. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Ja, die Hure Babylon saß an vielen Völkern, an vielen Sprachen, an vielen Volksstämmen. Und Babylon fällt, wenn sie ihre Wasser verliert. Sie kommen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Wir brauchen uns nicht zu schämen für den Sabbat. Wir brauchen uns nicht zu schämen für unsere adventistischen Sonderlehren. Aber wir sollten verstehen, in rechter Weise das weiterzugeben. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Ich möchte euch aufrufen, zu studieren die Bibel und zu sehen, wie ganzheitlich das Evangelium ist, wie es das gesamte Leben umfasst, sodass Menschen zu uns kommen können. Was können wir tun gegen diese Erkrankung? Was muss ich tun? Das war ja die Frage des reichen Jünglings, damit ich ein Erbe des Reiches bin. Wenn Menschen kommen und fragen, was fordert der Herr eigentlich von uns? Lehre uns doch des Herrn Wege. Oder was ist das Reich Gottes? Haben wir Antworten. Noch eine kleine Klammer auf. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 20, 1. Korinther 4, Vers 20, können wir sehen, noch eine Definition von Paulus, was das Reich Gottes nicht ist und was es ist. 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was heißt denn das? Wie erfolgreich ist wohl meine Mission, sage ich jetzt, wenn ich hingehe und sage, du darfst kein Schweinefleisch essen und Gummibärchen gehen schon gar nicht, da ist Gelatine drin, und selber setze ich mich hin, esse das Schweinefleisch und die Gummibärchen nicht in Maßen, sondern in Massen. Was für ein Zeugnis hat mein Wort? Wie hilft das den Menschen zu verstehen, das Evangelium? Das Evangelium steht nicht in Worten, das Evangelium vom Reich Gottes. Es steht in Kraft. Es möchte und es darf gelebt werden. Okay. Wir können was sehr Interessantes lesen in Jeremia Kapitel 50 und 51. Das sind zwei Kapitel, die kamen jetzt in der Sabbatschule, als wir Jeremia studierten, nicht mehr so dran. Aber sie sind sehr, sehr spannend, wenn man etwas tiefer einsteigt. Sie sprechen nämlich über das Gericht, über Babylon. Und wir finden hier sehr viel, aus der Offenbarung ist sehr viel aus diesen beiden Kapiteln zitiert. Wer sich für Prophetiestudium interessiert. Übrigens, wir hatten einen Sabbat in Schweinfurt. Ich habe vorhin die Klammer nicht zugemacht, Klammer zu. Wir hatten einen Sabbat in Schweinfurt mit der Jugend. Ja, es war sehr schön. Und ich selber stelle fest, ich bin in verschiedenen Gemeinden unterwegs. Und eure Jugend ist recht stark. Nicht im Sinne von Body Mass Index oder von quantitativen Zahlen, sondern verglichen mit anderen Jugendgruppen habt ihr wirklich Potenzial in eurer Jugend. Ich bitte euch ernstlich als Gemeinde, fördert diese Jugend, stärkt sie im Glauben, lehrt sie zu predigen. Meine Gemeinde hat mich schon mit 16 Jahren predigen lassen. Das ist ein großes Vorrecht gewesen für mich. Es war ein großer Segen. Jeremia Kapitel 51, Verse 27 und 28. Hier können wir lesen. Und das nochmal in Kontext setzen der Frau, die geheiligt wurde, bevor sie in die Stadt zurückging. Kapitel 51, Vers 27 und 28, beziehungsweise 28, ja doch. Richtet das Kriegsbanner auf im Land, stoßt in die Posaune unter den Heiden. Wofür stehen Posaunen? Ja, sie werden geblasen, okay, man hört sie und man wacht auf, okay. Was geschah mit Jericho? Wer brachte die Stadt zu Fall? Wer brachte Jericho zu Fall? Gott. Gott hat eingegriffen und hat die Mauern Jerichos zu Fall gebracht. Was geschah davor? Das Volk stieß in die Posaunen, ja? Posaunen sind auch ein Bild dafür, zu verstehen, wir haben auch sieben Posaunen in der Offenbarung, dass Gott in das Geschehen auf dem Erdkreis eingreift. Und vorher gibt sein Volk einen Ruf. Und hier richtet das Kriegsbanner auf im Land, stoßt in die Posaune unter den Heiden. Gott möchte eingreifen. Gott möchte in der Geschichte handeln. Und jetzt heißt es, heiligt die Völker gegen sie. Jesus hat die Frau am Jakobsbrunnen geheiligt, bevor sie in den Krieg zog, nicht mit Schwertern, sondern mit Pflugscharen gegen Babylon, ja, eine Stadt in Samarien. Heiligt die Völker, auch in Vers 28, heiligt Völker gegen sie, gegen Babylon, die Könige von Medien, ihre Statthalter und alle seine Befehlshaber und das ganze Gebiet ihrer Herrschaft. Wenn wir Daniel 2 studieren, wie auch Daniel 7, sehr spannend, Daniel 7, die vier Tiere, Daniel 2, dieses Standbild von Nebukadnezar, es symbolisiert Weltreiche, die ganz klar gegen Gott arbeiten. Aber hier wird Medien, Medo-Persien angesprochen, das sich gegen Babylon erheben soll. Genauso wie wir in Offenbarung 18 lesen werden, dass sich Menschen gegen Babylon richten, die aber dennoch nicht gerettet sind. Weil sie einen Betrug, Verwirrung, was ja Babel auch Babel übersetzt bedeutet, feststellen. Ja, sie wurden betrogen. Das heißt, hier geht es um Vorbereitung auf das Gericht. Jeremia Kapitel 50 können wir lesen in Vers 43. Da lesen wir, wenn der König von Babel Nachricht von ihnen erhält, so lässt er seine Hände sinken, es ergreift ihn Angst, Wehen wie eine Gebärende. Wenn er Nachricht erhält von ihnen, sie kommen, sie blasen die Posaune, dann bekommt der König von Babylon Angst. Es ist interessant, wenn Schwester White schreibt, dass das Sonntagsgesetz eine Antwort Roms sein wird, darauf, dass die Adventisten anfangen, treulich die Trafra Engelsbotschaft zu verkündigen. Dass Adventisten anfangen, Mission zu leben, Menschen zu dienen und zu heilen, dass Menschen den lauten Ruf geben, nämlich sein Volk, dann wird Babylon antworten mit Gesetzen, die das Ende letzten Endes herbeirufen. Aber er wird Angst bekommen. Ja. Der Widersacher hat Angst davor, dass wir eine Botschaft verkündigen, Christus kommt bald, Christus ist der Sieger. Mir stellt sich die Frage, in welchem Reich möchte ich wirklich leben? Möchte ich arbeiten für das Reich Gottes? Möchte ich tätig sein, Menschen zu Christus zu führen, sie aus der Verwirrung Babylons herauszuholen? Paulus gibt eine sehr schöne Weisung in 1. Thessalonicher Kapitel 5. Das ist auch ein Kapitel, das man auswendig lernen kann, wer möchte. 1. Thessalonicher 5, die Verse 5 bis 11, sehr interessant. Hier sagt Paulus zu der Gemeinde zu Thessalonich in Vers 5, ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Mache dich auf, werde Licht. Wir sind Söhne des Lichts, wir sind Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Ja? Petrus sagt in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Hier, seid nüchtern, seid wachsam, seid Kinder des Lichts wie auch des Tages. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Babylon macht auch betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Wollen wir nüchtern sein? Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Übrigens, wie viele Waffen hat die Waffenrüstung Gottes in Epheser 6, Verse 10 bis 20? Wie viele Waffen hat die Waffenrüstung Gottes? Sechs? Sieben? Alles falsch. Ich habe nach Waffen gefragt, ja. Die Waffenrüstung Gottes hat nur eine Waffe. Vers 17. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Christus Jesus hat nur mit einer Waffe gekämpft. Das Schwert des Geistes. Als er versucht wurde in Matthäus Kapitel 4 oder auch in Lukas Kapitel 4, hat er erwidert dem Teufel, und der Teufel zitierte auch die Bibel. Schwester White schreibt sogar, dass der Satan ein eifriger Bibelstudent ist. Das sollte uns zu denken geben. Er kennt die Bibel. Er hat mit der Bibel zitiert und Jesus erwidert ihm mit der Bibel, mit dem Schwert des Geistes. Wir sollten lernen, Widerstand zu leisten mit dem Wort Gottes. Nicht mit meinem Wort, sondern die Bibel reden lassen. Und dazu dürfen wir die Bibel studieren. Denn wir können nur mit einer Waffe kämpfen, die wir auch geübt sind, in der Hand zu halten. Nicht wahr? Und man kann die Bibel auch mit dem Handy studieren für die Jugend-Sabbatschule heute. Ne? Okay. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, in Vers 9, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. In keinem anderen ist uns das Heil gegeben als in Christus allein. Absolutheitsanspruch Jesu Christi. Ekelhaft in den Augen der Ökumene. Okay, Vers 10. Der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder sogar schlafen, ja, die klugen Jungfrauen schlafen ja auch. Aber es muss Leute geben, die einen Ruf geben, um sie zu wecken. Der Bräutigam kommt. Damit, ob wir nun wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen, damit wir zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander, auch in der Gemeinde, und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Wir verstehen manchmal so, dass wir ermahnen sollen, im Sinne, ich habe Recht und du hast Unrecht und ich hau jetzt mal auf dich drauf. Aber unsere Mahnung soll dienen zur Erbauung der Gemeinde. Es gibt Menschen, die immer sagen, die Bibel soll nicht als Hammer benutzt werden. Aber was lesen wir in Jeremia? Mein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, zerschmettert. Nur die Frage, wofür benutzen wir die Bibel? Um was zu behämmern? Um meinen Nächsten zu behämmern? Oder um ein steinernes Herz wirklich weich zu bekommen? In Wertheim war vor 2 Wochen die Frühjahrsmesse und ich hatte das Vorrecht, mit dem DVG Gesundheitsstände zu betreuen. Und ich hatte den Seelsorgestand. Zum Beispiel eine junge Frau, ja, wir haben über 2 Stunden gesprochen. Wir haben angefangen mit einem Stresstest. Und sie hat dann gesagt, sie kam von den Philippinen, Gott liebt mich. Und ich habe sie gefragt, wie kommst du auf diese Idee, dass Gott dich lieben sollte? Sie ging davon aus. Und ich habe sie gefragt, darf ich dir eine Geschichte erzählen, die Gottes Liebe zu uns Menschen kundtut? Ich habe angefangen beim Sündenfall. Wir sind durchs Heiligtum gegangen, bis zu Christus Jesus. Dort habe ich in meiner ganzen Wissenskiste kramen dürfen, was Ellen White über die Kreuzigung Jesu schreibt. Die Frau hat geweint wie ein Brunnen. Sie wollte sofort die Bibel studieren. Sie wollte sofort anfangen mit Bibelstunden. Sie wollte sofort teilnehmen an dem Hauskreis, welchen wir gründen durften in der Wertheimer Gemeinde. Das ist ein Segen. Wir sollen voranschreiten mit dem Evangelium. Wir sollen erbauen die Gemeinde, auch mit unseren Mahnungen. Und was jetzt folgt im 1. Thessalonicher 5, kann man auch bezeichnen als die 10 Gebote des Gemeindelebens. Ja? Und das ist sehr schön. Paulus sagt nicht, du sollst, in Vers 12, sondern Paulus bittet die Gemeinde. Wir bitten euch aber, bitte, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Ich sehe selber, wie schwer es manchmal im Ausschuss in Schweinfurt sein kann. Ich sehe sehr selber, als ich in Berlin auch war, in der Gemeinde Waldfriede, niemand wollte Gemeindeleitung machen. Macht es der Gemeindeleitung nicht unnötig schwer. Wenn sie in Christus steht, dann nimmt auch ihre Lehre an. Ja. Und nicht ich bin der Maßstab, steht er in Christus oder nicht, sondern das Wort ist der Maßstab. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Das ist eine Aufgabe. Wir sollten wirklich für die Gemeindeleitung auch beten. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig, das heißt geduldig, gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Jetzt diese ganz bekannten Verse. Freuet euch alle Zeit. Betet unablässlich, ohne Unterlass. Und seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Betet, seid freudig in dem Herrn, das sind Werte des Himmelreichs. Und dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Ja, die Lektion hieß heute Götzen. Ja? Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Ich möchte euch einladen, voranzuschreiten mit Christus Jesus und den Auftrag, und das ist ein Vorrecht, den wir von Gott erhalten haben, mit ihm gemeinsam in Kooperation mit dem himmlischen Trio zu erfüllen. In Vers 24 können wir lesen, treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Das ist mein Wunsch an euch in Bamberg. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen.